Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Catch the NBA playoffs on Sling TV, the most flexible live TV streaming service, putting consumers in control to watch games their way with flexible subscriptions. Want to catch one game or a full series on ESPN? Grab a 1, 3, or 7-day pass. If you want to catch as many games as possible, get a monthly subscription with our ABC, NBC, and ESPN combo package. Either way, Sling lets you watch the playoffs your way with no long-term contracts. Learn more at sling.com.
Eine weitere Saison ist Geschichte. Eintracht Braunschweig hat sich in der zweiten Liga mal wieder über die Ziellinie gehievt. Wir blicken heute nochmal zurück auf diese hochemotionale Saison und schauen aber auch nach vorne, was so mögliche Kaderveränderungen angeht und an welche Strukturen die Blau-Gelben unbedingt ran müssen. XXL-Folge. Viel Spaß.
Also beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Wie sieht's bei euch aus, Tobi Feuerhahn und Lars Rücker?
Och, ein bisschen schon. Ein bisschen.
Ja, da ich ja hier den Büro-Backup gegeben habe, hat bei mir die Aufregung nicht ganz so stark zugeschlagen. Aber es war dann hinten raus doch schon kribbelig. Und ich habe mich gefragt, warum der Fürther nicht einfach früher abschließt. Dann wäre er aus gewesen. Hm. Aber es wirkte so, als ob die gar nicht gecheckt haben, dass mit einem Tor mehr sogar die direkte Rettung möglich gewesen wäre. Oder das Risiko war zu groß, weil ein Düsseldorfer Tor hätte ja wieder alles umgedreht. Hm. Also irrer Zweitligasonntag mit gutem Ende für Eintracht, Gott sei Dank. Aber jetzt geht's an die Aufarbeitung.
Wir versuchen das alles mal irgendwie zu sortieren, weil da an diesem einen Sonntag schon wieder Dinge passiert sind, die eigentlich für 2 bis 3 Sportlerleben reichen. Aber Eintracht Braunschweig schafft es, gestandene Männer wie Tobias Feuerhahn und mich innerhalb von 10 Stunden, um 5 Jahre altern zu lassen, wenn das mal reicht.
Mindestens.
Konntest du denn gut einschlafen, Tobi, Nein. nachdem wir hier irgendwann Richtung Mitternacht zu Hause waren und dieser Tag abgesagt ist?
Kann ich nie nach solchen. Das ist, als hätte man selber Sport gemacht. Das kennt man ja auch, wenn man irgendwie mal selber abends ein Spiel hatte, dann kann man danach nicht schlafen. Das ist bei Eintracht auf der Tribüne genau das Gleiche. Also, nee, schlafen konnte ich jetzt nicht.
Gut, nehmen wir die Leute vielleicht mal so ein Stück weit mit in unseren Tag. Wir sind hier um 10 Uhr morgens losgefahren, wie so viele andere, haben auf der Autobahn einige nette Fans auch getroffen. Einer auch, lieben Gruß, hat gefragt, wo haben wir denn unseren Junior gelassen? Meinte Lars, fand man natürlich sehr stark, den Junior einmal hier so rauszustellen. Wobei wir natürlich nicht wollen, dass Lars jetzt immer als Junior hier bezeichnet wird. Der Junior
zu spät. Je häufiger du es erwähnst, Leo.
Das ehrlich?
Ist, ja, weiß auch nicht.
Doch wieder dahin getrieben.
Ich bin ja auch ein paar Jahre jünger als ihr.
Ja, joey, haben wir das schon.
Du hast gestern noch deine Silberlocke ins Reel gehalten und sie sogar erwähnt. Von daher beschwert euch mal nicht.
Ja, das ist signifikant mehr geworden gestern. Ja,
stimmt. Ich konnte eigentlich auf der Tribüne zugucken.
Ja, nächstes Jahr Cruella de Vil.
Ja, ey, Wahnsinn, wirklich. Und dann haben wir, ey, vielleicht noch als Cliffhanger für später noch einen vorzeitigen Abschied hier zu verkünden. Aber das kommt später nochmal. Wir sind also auf dem Weg nach Gelsenkirchen zeitig losgefahren, hat ehrlich eine super Fahrt, gute Musik gehört, schön ein bisschen Scheiße erzählt. Und dann ging auf Schalke die Suche nach unseren Karten los. Also wir müssen sie ja glücklicherweise nicht kaufen, sondern die sind dann immer dort irgendwie hinterlegt, wenn man so eine Art Arbeitskarte bekommt. Und jetzt habe ich 2 Tickets für uns bestellt, für Tobi und mich. Und wenn eine Person sie bestellt, dann könnte man eigentlich davon ausgehen, dass die Tickets auch zusammen irgendwo liegen. Aber dem war nicht so. Die eine lag an der Kasse West, die andere lag im Service Center. Und dann mussten wir da erstmal übers geniale Trainingsgelände latschen. Da konnte man sich das mal angucken. Das war tippitopp.
Aber auch nochmal 6-7 Minuten Marsch.
Nochmal ein bisschen gemarscht. Und dann wollten wir durchs Drehkreuz und dann hat dem Tobi ihm seine Karte, wie der Schalker sagt, einfach nicht funktioniert.
Nee, ging nicht. Stand, die wurde schon benutzt. Also es ist, in das Schalker Stadion reinzukommen, ist es selbst als Journalist schwieriger als, weiß ich nicht, mit Hawaii-Hemd auf dem Opernball.
Und vor uns am Drehkreuz stand auch Jens-Uwe Freitag, über den wir später auch nochmal sprechen werden, der auch nicht reinkam. Der hatte sein Ticket irgendwie nicht runtergeladen und weil dort über 60, wahrscheinlich sogar mehr 1000 Menschen waren, hat das Netz nicht funktioniert, er hat sein Ticket nicht runterbekommen. Also habe ich mich erstmal dort hingesetzt und den Einlauf der Legenden so ein bisschen mit ansehen können, das war ganz cool.
Wir haben telefoniert, Tobi war seine Akkreditierung holen und Leo schrie dann plötzlich immer ins Telefon, hey, Hub Stevens.
Ja, das sah gut aus, der Mann. Das hat mich richtig gefreut.
Und was war noch?
Otto Rehhagel.
Und Clemens Tönnies.
Clemens Tönnies, natürlich. Also die kamen alle so im Abstand von ein paar Minuten da direkt vor meinem Gitter vorbei.
Und ich war bei der Frau beim Kartenschalter. War auch nett.
Genau, und wurde dann aber von einem sehr netten Schalke-Mitarbeiter ans Buffet geführt. Der hat uns dann da durchgezogen, meine Hektoliter Chili con Carne gefressen.
Boah,
und dann
lecker.
Ging das auf einmal los. Mit einer Choreo, die der absolute Wahnsinn war.
Ja.
Also Schalke hat das komplette Stadion eingehüllt in eine Kaiser-Choreo.
Kaiser im Revier war, glaube ich, das Motto.
Unfassbar, wirklich alles mitgemacht. War ein sehr ruhmreicher Moment in einer oder nach einer für Schalke sehr ruhmreichen Saison. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dabei zu sein, wenngleich dann da natürlich schon das Ticken losging, so weil ja klar war, dass man eigentlich mit einem Sieg von Eintracht alles hätte klar machen können, aber wir wissen ja, wir kennen ja und es ist ja logisch, dass das dann nicht passiert, also waren wir auch auf die anderen Plätze angewiesen und da ging es ja dann gleich los. Minute 2 führt, ich glaube, paar Minuten später schon auf 2-0 und auf einmal war es nur noch ein Tor, also crazy, dann Hertha erstmal vor in Bielefeld und zur Pause sah es ganz gut aus, da dachten wir uns auch, na, kann so bleiben, Eintracht nur 0-1 hinten. Ja, und dann ging auf einmal die zweite Halbzeit los. Und das war ehrlicherweise so wie, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast oder ihr vielleicht auch hier im Büro, aber das war so wie Mathe, Freitag, 5., 6., 7., 8., 9., 10. Stunde hintereinander, ohne Pause.
Hat es wahrscheinlich in keinem Stundenplan je gegeben.
Ja, aber für uns schon.
Ja, auf Leos komischer Schule schon. Mhm. Er war ja auf einer Schule für ganz Besondere.
Ja, wir nannten sie Bum-Bum-Schule. Aber hey.
Das hast du jetzt gesagt, so meinte ich das nicht.
Du hast es angedeutet,
Frechdachs. Nee. Auf jeden Fall verging die Zeit nicht. Man guckte ständig zur Uhr und die Zeit verging nicht.
Unglaublich.
Das ging mir ähnlich. Also das war schon zitterig da oben auf der Tribüne und irgendwann auch echt einfach kaum mehr auszuhalten. Also ich war dann schon froh, als dann die Schalker in der Nachspielzeit auch gesagt haben, so, wir nehmen jetzt hier einen Gang raus und wir schieben den Ball nur noch hin und her. Da war dann klar, okay, zumindest hier passiert nichts mehr. Aber auf den anderen Plätzen hätte es ja durchaus noch scheppern können und da war es ja in Fürth ein paar Mal dermaßen knapp. Die machen noch ein Tor, was aberkannt wurde wegen Abseits mit einem bloßen Auge nicht zu erkennen. Die hätten, glaube ich, auch einen Strafstoß bekommen vorher schon, der auch aberkannt wurde, weil da einer vorher im Abseits stand, wenn ich mich nicht irre.
Mhm.
Dann laufen die kurz vor Schluss nochmal aufs leere Tor zu, zum Glück aus dem spitzen Winkel. Der Ball wird dann noch geklärt, kurz vorm Einschlag. Also mehr geht nicht. Das war so ein Wahnsinnsfinale. Das kannst du dir nie ausdenken.
Ja, wir hatten im Büro einmal das Eintracht-Spiel auf dem großen Bildschirm laufen und die Konferenz auf dem kleinen Bildschirm. Und unser Volo Tim hat immer so angesetzt: Oh, hier Tor für Wolfenbüttel, weil er nebenbei noch den Fußball.de Live-Ticker von den beiden Oberligaspielen auf hatte. Da gab es auch ein paar Hasstiraden in seine Richtung, weil es natürlich so spannend war und alle derart unter Strom waren. Aber wir haben es dann doch überlebt. Und die Jungs haben noch eine große Pizza gegessen. Von daher alles wieder gut.
Aber was erlaubt er sich denn? Ist ja richtig frech.
Aber auch zweite Hälfte, Tobi, du meinst es dann, in der Nachspielzeit wurde es dann etwas ruhiger. Aber Schalke hat ja auch noch mal richtig Feuer gemacht ein paar Minuten.
Ja, ich spreche also nur von den letzten 2 Minuten.
Torben Hoffmann hat da gegen Silla noch mal eine Wahnsinnsparade ausgepackt.
Kevin Ehlers.
Eine Jahrhundertfußspitze vor Edin Dzeko.
Der Wunderfuß vom Ehlers, Kevin.
Dann hat dieser eine Becker noch so einen Linksschuss am langen Pfosten vorbeigezirbelt. Und das
der
alles,
Freistoß geht noch aufs Dach, ne?
Das alles waren ja Chancen fürs 2-0, das dann die Relegation bedeutet hätte. Und ja, also
wir hatten ja auch schon Akkreditierungsanträge liegen für den Freitag und konnten dann den hier machen.
Ja, Gott, ey.
Naja, nee, ich meinte nur die letzten 2 Minuten. Das war dann wirklich, da haben sie dann wirklich gesagt, so komm, jetzt ist gut, jetzt feiern wir. Das war dann zumindest im Stadion so ein kleines bisschen beruhigend, aber der Puls war trotzdem noch hoch.
Und war von oben ja dann auch irgendwie witzig zu beobachten,
wie
Traube dann um das iPad von Marcel Gosselaar stand. Und eigentlich, ich glaube, ich hatte so das Gefühl, der Impuls des Jubels kam aus der Kurve. Ja,
die haben eine Sekunde vorher gejubelt.
Wahrscheinlich die NDR2-Konferenz gehört oder wie auch immer sie es gemacht haben. Gerne mal weiter sagen, wie sie da schneller im Netz waren.
Ja, oder die haben über Satellit geguckt bestimmt.
Über Starlink von Elon Musk vielleicht. Hat der es gemacht. Aber wer auch immer das war, gerne mal melden, wie das funktioniert hat, weil die waren sauschnell. Ja, und dann war es ein Jubel und irgendwie verständlicherweise natürlich auch ein Jubel, weil eine unfassbare Last abfällt, wenn du wegen eines verdammten Tores die Klasse hältst. Und danach haben wir viel gesprochen mit vielen Spielern und auch mit Geschäftsführer und mit dem Trainer. Und alle waren ein Stück weit erleichtert, aber da war jetzt wirklich kein Hauch von Freude, von Euphorie.
Partystimmung.
So Partystimmung, genau. Das Freude ist das falsche Wort, Partystimmung gab es nicht. Klar ist dann mal ein Bier getrunken worden. Und das. Aber
Fabio hatte schon eins dabei. Können wir, glaube ich, hier sagen.
Das können wir so sagen, glaube ich. Auch coole Rolle gespielt in den letzten Wochen. Aber da merktest du schon diese Last, die dann doch wieder abgefallen ist in dem kleinstmöglichen Erfolg, den du als Zweitligaverein irgendwie haben kannst, nämlich direkt die Klasse zu halten. Und das ist Eintracht, der jetzt zum 4. Mal in Folge auf dem letzten Meter gelungen. Und ja, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ein Tor. Am Ende ist es ein Tor und du denkst so beim 1:4 in Bochum, Bochum führt 4-0 und Lino Tempel macht irgend so ein Dreckstor, das am Ende keinen mehr juckt. Ja,
irgendwie
ist
doch.
Nicht. Ist nicht. Das irgendwie Tor. Doch. Oder vieles, das dann am Ende nicht reingegangen ist, Elfmeter von Thorm Hoffmann vielleicht hält irgendwo. Das sind die Dinger. Das sind die Dinger, die am Ende von 34 Spieltagen dafür sorgen, dass Eintracht Braunschweig ein 5. Jahr in der 2. Liga hat. Ein Tor.
Und gleichzeitig kannst du darüber reden, dass du in Paderborn beschissen wurdest mit den Stempeln gegen Lukas Frenkert, dass du es 2-mal nicht geschafft hast, gegen Preußen Münster zu gewinnen, die, glaube ich, in Summe sehr wenig Siege geholt haben, aber 2 gegen Eintracht.
6 Siege, glaube ich.
Es hätte auch deutlich entspannter laufen können.
Das 0-0 in Fürth möchte ich noch hinzufügen, mit langer Überzahl, wo du es nicht schaffst, dir da wirklich auch nur eine klare Torschance herauszuspielen. Genau, wo du es sogar fast noch verlierst. Da gab es einiges, aber gestern waren wir dann doch irgendwie alle Fan vom VAR. Sagen wir es mir so, danke.
Ich finde auch,
dank der Nummer in Fürth.
Du beschwerst dich die ganze Saison auch berechtigterweise über diese ganze Konstellation, über Schiedsrichter, VAR, über Pech hier und Pech da. Und dann hast du kulminiert in einer Halbzeit so viel für dich laufen, dass sich diese Waage vielleicht am Ende der Saison doch wieder ausbalanciert. Und die Frage, so die ich mir gestellt habe, so viel, dass du wegen eines einzigen verflixten Tores doch die Liga hältst, am Ende von so einer riesenlangen Saison, das kann doch nicht 2-mal passieren. Und dann denkst du nur so 7 Jahre zurück. Denkst du, okay, genau, stimmt. Das
Eintracht, vor 7 Jahren
schon mal genau so passiert.
Eintracht Braunschweig sagt, hol mal Bier.
Ja, genau.
Bei Kevin Ehlers Monstergrätsche habe ich auch an Steffen Kanser gedacht, der ja damals gegen Cottbus den Ball noch von der Linie köpft, als der Torhüter schon geschlagen war. Also Eintracht hat ein Talent dafür.
Sich doch irgendwie zu retten. Und natürlich war, Lars hat es eben angedeutet, auch vieles, was wir dann besprochen haben am Sonntagabend mit den Leuten in Richtung Aufarbeitung. Fangen wir vielleicht mal mit dem Plakat an, das die Fanszene unmittelbar nach Abpfiff entrollte auf Schalke. Ich habe es nicht genau im Wortlaut, aber es war so etwas wie Konsequenzen im Aufsichtsrat. Jetzt Jens-Uwe Freitag und Thorsten Sümnich raus, zurücktreten. Das genaue Wording weiß ich nicht. Es war aber eine klare Aufforderung an die beiden konkret aus diesem Gremium herauszutreten.
Ich glaube, Saisonaufarbeitung konsequent und schonungslos, Freitag und Sümnich raus oder sowas.
Genau. Wenn das passt, wie nehmt ihr das wahr? Treffen Sie da einen Punkt?
Ich finde, Sie treffen einen Punkt, aber ich glaube, es ist nicht damit getan, nur die beiden rauszupicken.
Ja, das war auch mein Gefühl. Also ich finde es auch gut, dass sie rauskommen, so, weil ich glaube, der Zeitpunkt natürlich auch gewählt ist, um die Mannschaft auch davon fernzuhalten, um diese Saison erst einmal mit dem kleinstmöglichen Schaden zu beenden. Das ist nun passiert. Jetzt in die Aufarbeitung zu gehen und Konsequenzen zu fordern, finde ich auch richtig. Aber genau, es ist vielleicht ein klein wenig zu wenig dann am Ende. Dieses Gremium besteht aus mehr Personen und es sind nicht alle fehlbesetzt dort, das ist auch klar. Aber allein es an den beiden festzumachen, vielleicht, das war auch eine Frage, die bei Instagram kam, warum genau die beiden? Jens-Uwe Freitag steht dem Gremium vor, ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats und damit qua Amt hauptverantwortlich und Thorsten Sümnich eben für die Fußballexpertise in diesem Gremium verantwortlich als Ex-Profi. Und ja, dass die beide zu denen gehören, die besonders im Fokus stehen, ist klar, dass da, dass sie Kandidaten sind für mögliche Konsequenzen, sehe ich auch so, aber ich finde, da gehören auch noch weitere dazu.
Ja, also du hast es gerade hervorgehoben, klar, aufgrund der Position, die sie da innehaben, kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, dass man sich die beiden dann irgendwie nimmt, aber es gibt ja auch noch andere Gremiumsmitglieder, die andere Expertisen einbringen sollen, keine Ahnung, zum Beispiel Kontakte zu potenziellen Sponsoren und so weiter und auch sowas ist wichtig und auch das sollte man mal überdenken, ob da nicht vielleicht noch ein bisschen mehr geht. Mhm. Vielleicht sollten sie aber auch nur Sinnbild sein. Das kann ja auch
sein. Ja, sie sind ja die offensichtlichen ersten beiden für den Sport oder für den Fußball in dem Fall. Mhm. Er als, also Jens-Uwe Freitag als Vorsitzender, Thorsten Sümnich als Fußballfachverständiger in dem Gremium. Das sind ja die ersten zwei, die sozusagen vor der Kamera stehen sollten. Also was in den letzten Wochen schon ein Stück weit zu hören war, dass im Aufsichtsrat noch drei andere Personen stark mit den Gedanken spielen, das Gremium zu verlassen oder auch verlassen sollen und dass auch im Präsidium nochmal etwas passiert. Also das Präsidium ist ja erst einmal für den Gesamtverein zuständig, also auch für alle anderen Abteilungen und der Aufsichtsrat eben für die ausgegliederte Fußballabteilung und den Profifußball. Und da stehen wohl Konsequenzen bevor, auch die persönlich gezogen werden. Da soll in den nächsten Tagen und Wochen noch etwas passieren. Und dann wäre das schon einmal ein Signal einer Aufbereitung, einer Aufarbeitung, die dann eben auch wirklich mal Folgen hat, weil dass es so nicht weitergehen kann, ist ja irgendwie klar. Es wurde in den letzten Jahren alles tausendfach ausgetauscht. Spieler, Trainer, Co-Trainer, Management, Geschäftsführung, alles umgedreht. Der Aufsichtsrat ist bisher davongekommen und kann sich jetzt offenbar davor auch nicht mehr retten. Und ja, du hast ein fünftes Zweitliga-Jahr in Folge für Eintracht Braunschweig, aber du kannst es einfach nicht mehr. Also These jetzt, das Glück ist jetzt aufgebraucht. So ist.
Wir sollten jetzt mal im Archiv gucken, ob du letztes Jahr vielleicht genau diesen Satz benutzt hast.
Das ist ja das Schlimme.
Ja.
Das ist eigentlich.
Na, letztes Jahr nach der Relegation haben wir völlig übernächtigt eine Wutfolge aufgenommen. Dieses Jahr sind wir doch ein bisschen ausgeruhter.
Ich nicht, weil ich auch noch ein kleines Baby zu Hause habe, das heute noch auch keinen Bock hatte zu schlafen. Von daher, wie gesagt, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Okay.
Aber es lässt sich festhalten, auf dieser Ebene des Vereins werden keine Tore geschossen.
Ja, ja, klar.
Aber sie ist trotzdem wichtig für die Fortentwicklung des Vereins. Und ich glaube, da haben wir jetzt alle in die Richtung argumentiert, dass da ein bisschen zu wenig Gestaltung, zu wenig Verantwortung bei rumkommt.
Da muss einfach in die Umsetzung gegangen werden. Umgesetzt, umgesetzt, umgesetzt. Dinge vorangetrieben, umgesetzt. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, es müssen Dinge umgesetzt werden. So. Dann haben wir die ganz oberste Ebene. Gehen wir mal auf die Ebene Geschäftsführung, beziehungsweise konkret auch Benjamin Kessel. Viele von euch haben dazu auch gefragt, wie wir seine Arbeit bewerten und ob er aus unserer Sicht noch weitermachen sollte. Vielleicht einmal aus einem Gespräch mit Torben Hoffmann gestern aus der Mixed Zone. Da wurde auch klar angesprochen, dass im Winter, in der Wintertransferperiode einfach zu viel passiert ist, dass das auch ein Grund dafür ist, warum der Mannschaft in der Rückrunde gerade zu Beginn die Stabilität gefehlt hat, die Führung gefehlt hat, weil im Winter einfach zu viel im Kader passiert ist und letztlich auch zu viel, wie hat Torben es gesagt, Seniorität mit abgegeben wurde, mit einem Sebastian Polter, der vielleicht sportlich nicht mehr so wichtig war, aber die Kabine trotzdem im Griff hatte, mit einem Sven Köhler, der natürlich auch einen umstrittenen Abgang hier hatte, aber der vorher ja auch eine Führungspersönlichkeit war. Und am Ende blieben von dieser Truppe, die vorher die Relegation gespielt haben, 6-7 Monate vorher, das waren 6-7 Führungsspieler, vielleicht 5-6. Jetzt waren es am Ende mit Torben Hoffmann und Fabio Kaufmann noch zwei, die davon übrig geblieben sind. Und das war ihm ein klares Learning. Schalke spielt mit einer total abgebrühten Truppe. Die verstärken sich auf einer Ebene, in einem Altersschnitt, der einfach für Erfahrung auch spricht. Und Eintracht hat im Winter zu viel unerfahrene, wilde, jüngere Profis geholt, zu viel Erfahrung verloren. Und das ist etwas, was Benny Kessel, glaube ich, auch weiß, dass da im Winter einfach zu viel herumgeschraubt wurde.
Ja, es ist, du sagst es gerade schon, das haben ja im Grunde alle gesagt, daraus muss gelernt werden, Erfahrung ist nicht unwichtig. Du hast jetzt auch gesehen in den letzten Saisonwochen, wie wichtig dann Fabio Kaufmann auf einmal auch auf dem Platz wieder gewesen ist. Neben dem Platz war er das sowieso, das ist nicht mehr für alle sichtbar. Aber dass so einer, die eben dann auch auf dem Platz noch was geben kann, und das ist der Kritikpunkt, dem sich Benny Kessel stellen muss. Es geht da, glaube ich, nicht nur um die Seniorität, wie du es gerade genannt hast, sondern am Ende auch darum, dass es nicht gelungen ist, Soforthilfen zu holen. Also du hast ein paar Spieler dabei gehabt, die ihr Potenzial angedeutet haben, Jovan Mijatovic beispielsweise, aber ein Tor hat er gemacht, das ist halt einfach zu wenig. Ne, der Bursche ist 20, da wird sich noch zeigen, wie es mit dem weitergeht. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf. Der bringt mit Sicherheit Talent mit. Aber du hast eben jetzt keinen im Winter geholt, der dir in der Rückserie mal 5-6 Tore macht. Ja. So, das hat nicht funktioniert. Aaron Opoku hat angedeutet, dass er eine Hilfe sein kann. Andy Hotti hat das ganz ordentlich gemacht. Aber so die richtigen Banger waren nicht dabei. Und es waren dann eben auch viele dabei, die gar nicht gezündet haben. Farid Alidu hat immer noch 2 wichtige Tore gemacht. Ja. Aber so alles in allem war das nicht der Output, der nötig gewesen wäre. Dazu kommt noch, dass du einfach die Mannschaft durch so viele, wie viele Transferbewegungen waren es? 13 oder 14, glaube ich. Einfach die Mannschaft so umgekrempelt hast, dass die sich erstmal nochmal wieder finden musste. Das ist mit Sicherheit ein Kritikpunkt, der valide ist. Das sehe ich genauso.
Und was natürlich in der ganzen Saison nicht gelungen ist, ist ein Torjäger reinzuholen. Ja. Also die Tore, die Anthony Uja und Rayon Philippe, wer würde das wohl so sagen?
Weiß ich nicht, sage ich auch nicht.
Okay. In den Jahren zuvor gedonnert haben, die waren halt in dieser Saison nicht da. Und theoretisch, wenn du einfach einen Stürmer gehabt hättest, der dir 9, 10, 11 Tore schießt, hättest du wahrscheinlich 5, 6, 7 Punkte mehr gehabt und wärst am Ende auf Platz 11, 12, 10 ja. eingelaufen. Und wir hätten alle gesagt, Heidewitzka,
war das ja geile Saison. War das ja gewesen. Ja,
die hat der Killer gefehlt. Was wäre Fürth ohne Footcoil?
Naja, klar. Logisch. So, genau. Ist klar. Aber den hatten wir hier halt nicht in Braunschweig. Nee. Und zwar nicht mal im Ansatz. Ja. Bester Torjäger ist der Rechtsverteidiger. So, und das sagt schon alles.
Ja, genau. Die hat halt der Killer gefehlt, der die auch mal so ein Spiel alleine gewinnen kann.
Was haben wir? 36 Tore in 34 Spielen? Yes. Lars, wie viele Tore ohne Eintracht-Tor in der kompletten Saison? In wie vielen Spielen hat Eintracht kein Tor geschossen?
In zu vielen?
Ja, korrekt. Aber habe ich aus der Affäre gerettet. Sag mal eine konkrete Zahl. Ein Tipp.
Ihr zählt jetzt durch.
Nee, 10?
9 waren es. 9 Spiele ohne eigenes Tor. Dann hast du 2x 3 Tore erzielt. Und dann bleibt halt am Ende auch nicht mehr viel übrig, was sich auf die anderen mehr als 20 Partien verteilen könnte. Also klares Ding, viel zu schwach im Angriff. Erencan Yadimci hatte ich würde es fast als atemberaubenden Start bezeichnen, weil der so gut reingepasst hat in diesen Backhaus-Stil. Dann hat er im Derby gewirkt und auf einmal war alles weg. Und ich hätte ihn ehrlicherweise auf Schalke nach 15 Minuten wieder vom Platz genommen, weil ich fand, dass er nicht zum ersten Mal in dieser Saison einen so schwachen Joker-Auftritt hingelegt hat, dass mir echt aufgestoßen ist. Für ihn wird es nicht weitergehen. Da geht es zurück nach Hoffenheim. Jovan Mijatovic wird noch besprochen. Jemand fragt auch nach der Kaufoption. Die gibt es im nächsten Jahr. Genau. Also jetzt gibt es keine. Jetzt gibt es eine Option auf eine Verlängerung der Leihe. Da müssten aber auch noch Faktoren mit einbezogen werden. Wen haben wir noch? Die Leihspieler?
Grandranos
hat sich überhaupt nicht ausgezahlt.
Gibt ja auch keine Option, da wirst du dich auch nicht drum bemühen. Da.
Ja.
Farid Alidu.
Ja, hat seine 2 Tore, aber darüber hinaus vielleicht ein paar Momente, aber nie auf Strecke überzeugt. Wird auch zurückgehen nach Kaiserslautern. Kaufoption liegt knapp bei unter 1 Million, soweit ich weiß. Und das kannst du nicht aufbringen für das bisschen, was da am Ende rausgekommen ist.
Das wäre zu viel Geld für ein zu großes Experiment.
Genau, und du darfst einfach keine, Lars, du sagst es ja immer so gut, musst mehr richtige als falsche Entscheidungen treffen und das Risiko darf nicht zu hoch sein bei Transfers, bei fixen Transfers insbesondere, und das wäre ein Risiko, das Eintracht Braunschweig, glaube ich, nicht eingehen wird und kann, soll.
Du hast, ich will noch mal kurz auf die Qualität zu sprechen kommen. Bei Yadimchi hat es mich leider dann so ein bisschen an Levi Schabo erinnert, der hier auch gut reingekommen ist damals und dann wurde er von Van Dijk gestempelt. Danach ging gar nichts mehr. Bei Erenschan war es die rote Karte. Was bei ihm aber natürlich auch auffiel, dass er natürlich ein Stürmer ist, der viel, viel Futter braucht. Das war bei Philipp ja beispielsweise anders. Der konnte sich auch mal an der Mittellinie den Ball holen und dann hat er mal zwei ins Kino geschickt und dann hat er geguckt, ob er einen reinhaut oder eine Flanke spielt. Sowas hat eben auch gefehlt. Ja. Ne? Das war das, was ich vorhin auch mit Killer meinte. Jemand, ne, der so ein Spiel auch mal alleine rumreißen kann. Lino Tempelmann kann sicherlich so jemand sein, wobei er natürlich kein Stürmer ist. Und der war die ganze Saison über nicht fit. Und ja, von solchen Leuten brauchst du einfach mehr. Aber vielleicht können wir da dann auch mal auf die positiven Sachen kommen. Ich finde nämlich, ein paar gibt's da durchaus. Also ja. du hast, wir sind ja immer noch bei der Arbeit der Geschäftsführung oder der sportlichen Entscheider. Und was du jetzt hast, was anders ist als im Vorjahr, du hast deinen Trainer fix. Mhm. Das ist schon mal eine ganz wichtige Nummer, der auch von allen gelobt wird. Also die Spieler haben natürlich, die werden vor den Mikros dann den kaum zerlegen. Aber man kriegt, glaube ich, schon ein Gefühl dafür, ob die jetzt das Lob ernst meinen oder nicht. Und die waren alle sehr, sehr positiv gestimmt über Lars Kornetka. Das heißt, die wissen jetzt schon, wer hier nächste Saison an der Seitenlinie steht. Genauso ist es bei potenziellen Neuzugängen. Das war vergangenen Sommer ganz anders. Mhm. Da hat es erstmal gedauert, weil noch die Relegation zu spielen war, opala. Und du dann erstmal den Trainer noch finden musstest. Plus, du hast einen Kern an Stammspielern, die längerfristig gebunden sind. Das heißt, entweder fällt der Umbruch kleiner aus, weil du mit Tempelmann, mit Hoffmann, mit Robin Heusser und so weiter, Florian Flick, gibt's noch ein paar mehr, ich zähle jetzt nicht alle auf, Elas, Frenkert, weil die alle unter Vertrag stehen. Oder wenn dann doch einer weg will, was natürlich nicht auszuschließen ist, und der ein oder andere wird wahrscheinlich auch ein Angebot bekommen, dann gibt's Kohle. Und auch das ist eine Sache, die es in den Jahren zuvor in der Form nicht gab. Mhm. Und wir haben da schon oft drüber gesprochen, und ich bin auch nach wie vor dieser Meinung. Du hast insgesamt ist der Kader stärker aufgestellt als in den Vorjahren. Was dir eben fehlt, sind diese Spieler, die den Unterschied machen können. Wie jemand wie Philipp Uja haben wir jetzt genannt. Ferreira hatten wir hier vor ein paar Jahren noch. Diese Leute fehlen dir. Aber wenn du diesen Kern einigermaßen beieinander hältst oder eben Geld verdienst mit Spielern, die den Verein verlassen, aber noch Vertrag haben, und dann ein paar Neuzugänge dazu holst, dann kannst du den Kader, glaube ich, relativ gut auch aus diesem Stamm heraus verstärken. Mhm. Und das ist etwas, was ich positiv hervorheben möchte.
Die offensichtlichen Baustellen, die offensichtlichste haben wir besprochen, ist der Sturm.
Ja.
Da würde ich auch um Cedric Itten bitten, um das nochmal
zu sagen. Ah, den hast du dir, ganz kurz, da möchte ich nochmal ganz kurz eine kleine Fußnote zu liefern. Den hat Leonard gestern im Auto ungefähr 17 Mal gebracht.
Das stimmt nicht.
Nein, es waren nur 14 Mal.
Das stimmt. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit in der Geschichte.
Ja.
Mal schauen.
Ja, Tobi, den vom Englischkurs habe ich aber auch.
Den hast du, den habe ich auch einmal.
Oder Englischtest.
Ja, den habe ich auch.
Mehrfach.
Nee, einmal im Ticker und einmal im Video.
Okay. Und du wolltest ihn aber heute in der
Folge auch. Ja, den habe ich mich aber jetzt dagegen entschieden. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil ich auch dachte, nee, ich muss jetzt nicht hier schon wieder mit unserem Lieblings-Ex-Trainer anfangen.
Also, was ich auf jeden Fall glaube, dass es Transfers gibt, die auch von der bisherigen Strategie etwas abweichen, nämlich zwei, drei Erfahrene, die mit reinkommen werden und die Qualität erhöhen werden, davon gehe ich aus.
Du musst widerstandsfähiger werden. Das hat man in der schwachen Phase nach dem Winter leider gemerkt, dass, ja, ich glaube, ein ehemaliger Eintracht-Co-Trainer hat mal gesagt, du brauchst in solchen Phasen Männer mit Bärten.
Ist der von Santiano, oder was?
Sehr gut, ja. Das sozusagen in der Transferstrategie, ich glaube, du musst die linke Seite ziemlich neu besetzen. Leon Belbel wird keinen neuen Vertrag bekommen. Und Fabio Di Michele Sanchez muss sich, glaube ich, auch einmal neu sortieren im Sommer, um sein Potenzial wieder auf die Strecke zu kriegen. Dann bräuchte es da noch eine Seite und Lars auch die rechte Seite. Du hast ja da noch mal ein bisschen rumtelefoniert und könntest vielleicht ja noch ein paar Insights reingeben, die du unmittelbar vor Aufnahme dieser Podcast-Folge noch herausgeschossen hast.
Naja, die rechte Seite war ja in diesem Sommer besetzt mit oder im letzten Sommer besetzt mit Fabio Kaufmann, mit Mehmet Aydin, mit Joan Gomez teilweise, mit Sanusi Bahr. Und gefühlt hast du nur...
Und Marvin Rittmüller.
Der eine ist schon weg, aber gefühlt hast du ja viele, viele Fragezeichen. Bahr kehrt zurück aus Mannheim, hat da nicht sonderlich überzeugt. Fabio Kaufmann, Vertrag läuft aus. Ich würde es begrüßen, wenn man ihm noch einen Einjahresvertrag vorlegt.
Aber nicht als Rechtsverteidiger.
Aber nicht als Rechtsverteidiger.
Wenn ich das kurz einwerfen darf.
Bei Gomez gab es diese MLS-Offerte. Auch da wird es spannend, ob es im Sommer nochmal einen neuen Anlauf aus den Staaten gibt. Ich glaube, der Spieler könnte sich das vorstellen, aber ich halte ihn auch für so clever im Kopf und so loyal, dass er sich auch bei einer anderen Gemengelage weiterhin voll in den Dienst der Eintracht stellt. Und dann haben wir noch Mehmet Aydin, der eine super Hinrunde gespielt hat, in der Rückrunde nicht mehr so abliefern konnte und bei dem es kürzlich einen Wechsel der Berateragentur gab. Das muss nicht unbedingt was heißen, aber oftmals sind das schon so kleine Anzeichen, dass da der Markt ein bisschen abgecheckt wird.
Ja.
Und von daher wäre das auch ein Spieler, aus dem die Eintracht Werte generieren kann. Da gibt es sicherlich noch andere, wenn man mal einen Max Marie nennt. Ich würde sogar auch einen Kevin Ehlers mit reinschmeißen nach der Saison, so mit dem Profil, mit der Größe, mit dem Alter, dass da sicherlich auch, ja, vielleicht eine Auslandsoption, ein anderer Zweitligist, der ein bisschen besser situiert ist, als die Eintracht zuschlägt. Und leider, das ist jetzt aber eher so ein Bauchgefühl, kann ich mir auch vorstellen, dass noch irgendwo ein kleines Torwartkarussell in Gang gerät, weil Verein XY seine Nummer 1 verliert, dann holt der Nächste den, Und ob es dann am Ende gefährlich für die Eintracht wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber vorstellbar ist schon, dass zumindest ein Angebot für Torben Hoffmann eintrudeln wird. Oder was sagt ihr?
Auch vorstellbar, klar, deutscher Torhüter in der Alterskohorte gibt es nicht so häufig. Er hatte auch keine leichte Saison, hat aber insbesondere in den Spielen jetzt gegen Dresden und auch gegen Schalke nochmal richtig gezeigt, was in ihm steckt. Und ja, ist unfassbar wichtig für die Mannschaft, aber auch in seiner Karriereplanung waren, glaube ich, 3 oder wenn man das nächste Jahr dann noch mitrechnet, 4 Jahre Abstiegskampf zweite Liga jetzt auch nicht unbedingt eingerechnet. Wir wissen, dass er sich unheimlich wohlfühlt, dass ihm der Verein sehr am Herzen liegt, dass ihm das Ganze hier sehr am Herzen liegt. Aber klar, sollte es, wir wissen es nicht, irgendwann so eine Option geben, für ihn, für die Eintracht damit einen ordentlichen Cash zu generieren.
Ja, ich wollte jetzt hier auch keinen nervös machen.
Nee, was ich nur andeuten wollte, war eher die Mehmet Aydin Story, dass da so ein Beraterwechsel schon auch immer mal eine Aussagekraft haben kann. Und aber wir da zumindest auf der Hut sein sollten, dass da vielleicht etwas passiert, weil der ja auch in der ersten Hälfte ja verletzungsfrei gespielt hat, in der ersten Saisonhälfte, in der zweiten Hälfte dann immer mal wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte.
Ja, aber vielleicht hat er da auch so ein bisschen die Quittung gezahlt für, oder die Quittung bekommen für das erste halbe Jahr, in dem er sich oft durchgebissen hat mit Oberschenkelproblemen, ja, sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, viele Scorer gesammelt. Ich glaube, was waren es? 4 und 3?
Ich glaube, 5 Tore, 3 Vorlagen.
Aber 4 und 3 in der Hinrunde, einen noch in der Rückrunde?
Kann sein, ja.
Ja. Und aber was ist das?
Zweitbester Scorer übrigens nur, bester Scorer von Eintracht in dieser Saison, Mehmet Aydin mit 8, zweitbester Scorer in dieser Eintracht-Saison, Chris Conte mit 7.
Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass das Schöne ist, und da komme ich nochmal auf meinen Punkt von vorhin, Eintracht hat dann jetzt den Daumen drauf bei den Leuten. Mhm. Und das ist ja ein großer Vorteil. Also du bist jetzt, also Benny Kessel in dem Fall hat dann jetzt die bessere Verhandlungsposition. Die Spieler können nicht einfach machen, was sie wollen. Natürlich werden Angebote kommen und für den einen oder anderen werden Angebote kommen. Da können wir uns sicher sein. Dann kann er aber verhandeln und die können nicht einfach gehen. Und das ist ja auch schon mal ein Schritt nach vorne. Plus, da siehst du auch, was der Zweitliga-Klassenerhalt auch in der Hinsicht bringt, weil selbst Spieler, die vielleicht für die dritte Liga einen Vertrag gehabt hätten, wären eventuell günstiger geworden.
Ja, ja, genau.
Weil
ja.
natürlich die potenziell aufnehmenden Clubs auch wissen, naja gut, ihr kriegt jetzt weniger Fernsehgelder, weil ihr in die dritte Liga runtergegangen seid, ihr braucht einfach das Geld, wir können unser Angebot vielleicht auch nochmal ein Stück weit runterschrauben. Das klingt ein bisschen blöd, aber so funktioniert das am Ende des Tages. Und das ist jetzt durch den Klassenerhalt eben nicht der Fall. Mhm. So, Eintracht steht dadurch deutlich besser da als eine Liga drunter. Und das heißt, du hast da auch einfach eine bessere Verhandlungsposition.
Ich würde noch einmal auch Kevin Ehlers hervorheben wollen als meinen Spieler der Saison.
Ja.
Würdet ihr da mitgehen?
Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist der Spieler der Saison, aber es ist einer von denen, also Top 3 auf jeden Fall.
Für mich ist er der Spieler mit der positivsten und überraschendsten Entwicklung.
Letztlich auch konstant. Alle Nebenmänner wurden mehrfach ausgetauscht. Er hat fast alles durchgespielt. Ja. Max Marie ähnlich. Gut gemacht. Warum der jetzt zum Beispiel auf Schalke nicht gespielt hat, da kommen wir gleich zu, wenn es um Lars Kornetka geht. Max Marie, Kevin Ehlers, stabile Runde, Freunde.
Absolut. Also Riesenlob. Das war echt gut.
Und Florian Flick kann man vielleicht auch erwähnen.
Auf jeden Fall. Ja, genau, den würde ich auch noch reinschmeißen. Ich würde auch Lukas Frenkhardt reinschmeißen, obwohl der natürlich oft gefehlt hat, auch wegen seiner Verletzung. Aber auch der hat ja im Grunde hier sofort eingeschlagen. Nach seinem Transfer war der erste Sommertransfer letztes Jahr derjenige, der hergekommen ist, obwohl noch kein Trainer da war. Und wenn er gespielt hat, hat er immer abgeliefert.
Auch also, da ist ja eigentlich, vielleicht ist jetzt die Überleitung mal auf Lars Kornetka zu kommen, einer, der seit Mitte März dabei ist, der jetzt, wenn man es nur auf die Zahlen runterbricht, wenn man es nur auf die Zahlen runterbricht, gar nicht so einen überragenden Punkteschnitt erreicht hat. Aber am Ende ist es auch sein Erfolg, diese Mannschaft in der Liga gehalten zu haben. Und sie alle haben am Sonntagabend betont, die Spieler und auch Benny Kessel, dass einfach dieser Fokus auf die fußballerische Entwicklung, auf die Inhalte im Training, auf das, was die Fußballer am Ende auszahlt und ausmacht, dass das ein Schritt war und ein Schlüssel war, um die Köpfe der Spieler hier wieder sozusagen gerade zu bekommen. Vor Kornetka war es ja am Ende ziemlich wild, ziemlich viel Chaos auf dem Platz, aber auch gewolltes Chaos. Das war ja auch so ein bisschen Heiner Backhaus-Stil. Und bis auf das Spiel in Bochum, was ja sehr besonders war als 1-4, war ja kein Eintracht-Spiel wirklich spektakulär an Toren. Ich weiß gar nicht, ob einmal mehr als 2 oder 3 Tore gefallen sind in einem Kornetka-Spiel. Da war ja sehr viel Kontrolle, sehr viel Struktur, sehr viel Gradlinigkeit am Ende da. Und am Ende, ja, war es ein einziges Tor, was diese Mannschaft drin hält. Unfassbar. Aber Eintracht ist mit ihm auch ein Risiko eingegangen. Er war nie Cheftrainer vorher, hat sich dann aber durch auch seine Kommunikation, finde ich, hervorgetan. Und das ist ja vielleicht genau die Überleitung, die ich haben wollte zu Max Marie und Lukas Frenkhardt, warum die am Sonntag auf Schalke nicht gespielt haben. Tobi, kannst du wahrscheinlich ganz gut erklären.
Ja, wir haben nach der PK noch ein bisschen mit ihm gesprochen, da hatte ich ihn nochmal gefragt. Und das ist einfach ein Aspekt, der bei ihm schon häufiger hervorgestochen ist. Also er kann dir einfach die Sachen unheimlich plausibel erklären, ohne dass er rumseiert. Ne, ohne dass er rumseiert. Man muss danach nicht derselben Meinung sein, ne, aber ich meine, gut, wer sind wir Hansel, das zu beurteilen, wenn da ein Fußballlehrer um die Ecke kommt. Aber wir haben ihn dann eben gefragt, warum die beiden nicht gespielt haben, und er sagt, naja, ich wollte auf Schalke unbedingt mit der Raute spielen, was er dann auch gemacht hat, und da ist klar, Florian Flick ist hinten als Staubsauger gesetzt, und der war auch wieder einer der besten Spieler der Eintracht auf Schalke. Und dann ist halt leider kein Platz für Max. Das tut mir unheimlich leid, aber das musste ich ihm dann eben beibringen, und deshalb musste ich ihn opfern. Und in der Verteidigung war es so, wir wussten, dass Edin Dzeko nicht spielt von Anfang an. Das heißt, wir brauchen am Anfang erstmal nicht diese Kopfballwucht, die Lukas Frenkhardt mitbringt. Andi Hotti ist ein bisschen schneller, und deshalb habe ich mich für ihn entschieden. Und das ist, du guckst vor auf den Spielberichtsbogen und denkst, warum spielen die beiden nicht? So, ne? Und sprichst danach mit ihm darüber, und er kann dir diese Sachen immer ruhig, analytisch und komplett nachvollziehbar erklären. Das hatten wir schon ein paar Mal. Ich erinnere mich an das Spiel in Hannover zum Beispiel, wo Granranos meiner Meinung nach seine beste Hälfte gespielt hat, die aber Eintracht geliefert hat vor der Pause, und dann nahm er ihn runter, und wir hatten uns ein bisschen gewundert, weil das eigentlich ganz ordentlich war, und er brachte aber Aaron Opoku und hat danach gesagt, naja, ich wollte ein bisschen mehr Physis haben. in dem Moment. Also jemand, der ein bisschen dynamischer ist, der ein bisschen mehr Dampf mit reinbringt. Und es war dann einfach, es ist nachvollziehbar. Es ist immer nachvollziehbar, was er erzählt. Und ich glaube, das schätzen auch die Spieler sehr an ihm.
Ja. Wir haben hier im Büro auch erst gedacht, es geht auf eine Doppelsechs mit Aydin und Gomez als Rechtsverteidiger. Aber die, es war vielleicht ja auch so ein kleiner Überraschungseffekt für Schalke. Und in der Anfangsphase hat die Eintracht ja wirklich sehr, sehr gut zumindest zu ihren Offensivszenen gefunden. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich die ganz großen Chancen herausgespielt haben.
Aber sie hatten, ja stimmt, dass sie waren da ganz gut drin. Und das ist ja nächster Punkt, und das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Er ist da sehr, sehr anpassungsfähig, was ich gut finde. Heiner Backhaus hat sehr, sehr starr an seinem System festgehalten, was jeder Trainer so macht, wie er es eben macht. Aber er passt immer wieder an, ohne aber dabei alles über den Haufen zu werfen. So, und das ist eine Sache, die ich sehr sehr interessant finde, sagen wir es mal so. Auch jetzt mit Blick auf die kommende Saison, dass er dann auch wirklich schaut, okay, was brauchen wir jetzt gerade und wer ist dafür das beste Potenzial, ohne jedes Mal den kompletten Kader auszutauschen oder die Systematik komplett über den Haufen zu werfen. Es sind dann Nuancen, die er anpasst, die aber entscheidend sein können.
Und es ist ja die eine Sache, Dinge zu erkennen als Trainer, und die andere, diese auch konkret umzusetzen. Und das schafft er und macht er ohne große Probleme. Das finde ich auch sehr gut, dass er da so diese chamäleonhafte Anpassungsfähigkeit hat. Für ihn persönlich ist ja unfassbar wichtig, diese Relegation nicht zu schaffen.
Ja, dadurch, dass sie nicht in die Relegation kommen, gönnt er sich jetzt einen üppigen Urlaub von 2 Tagen.
2 Tage.
Weil das ist echt ganz schön faul.
Das also hat er gesagt, so 28. Mai oder so geht's zur Weltmeisterschaft.
Treffen sich in Wien, glaube ich.
Ja, und tags zuvor hätte sonst die Relegation im Rückspiel kurz zuvor noch stattgefunden.
Aber so ein 2-Tages-Urlaub, da sieht man wirklich mal dieses Klischee, die Fußballmillionäre, das stimmt schon. Die faulen Fußballmillionäre. Ja. Also das ist ja ekelhaft.
Jetzt hat er immerhin schön ein paar Tage mit seiner Familie. Aber ja, die Arbeiten laufen natürlich. Er sagt, Lars Konetka sagt auch, wir sind nicht dumm. Wir sind kurz vor Abschluss.
Der hat es wortwörtlich so gesagt.
Ja.
Wir sind ja nicht dumm, hat er gesagt.
Als hätte man das irgendwie antizipiert in Richtung Eintracht Braunschweig. Das würden wir nie tun. Aber ja, ich freue mich auf so ein paar österreichische Talente. Ich glaube irgendwie schon, dass er da durch seine Kontakte im Verband vielleicht nochmal das ein oder andere kleine Sternchen hier ranlocken kann.
So einen Altinternationalen.
Nur weil du Marko Arnautović im Belgrad-Derby gesehen hast, willst du den jetzt hier nach Braunschweig locken oder was?
Weiß ich nicht, ob es Arnautović sein muss.
Ich kaufe dein Leben. Oder?
Dann holen wir noch den Lord holen wir noch dazu.
Ich nehme auch Alaba.
Ja, auch gut.
Ja. Aber ich.
Der kann auch links, oder?
Der kann links.
Der kann
Freistöße.
Ich freue mich vor allem auch darauf, wie es läuft, wenn er erstmal die komplette Sommervorbereitung leitet. Da ist ja dann doch ein bisschen mehr Zeit. Und dann schauen wir mal auch, wie dieses Prinzip, was wir gerade beschrieben haben, mal über einen längeren Zeitraum funktioniert.
Ja. Ne?
Weil am Ende des Tages kommt es natürlich dann doch darauf an, dass du Punkte damit holst.
Na,
nicht
klar.
Nur, dass du irgendwie Dinge veränderst, sondern daran, das nächstes Jahr wird ein anderer Bewertungsmaßstab gelten.
Ja.
Denke ich so, ne? Und das wird genau zu beobachten bleiben, aber so die Grundvoraussetzungen stimmen mich jetzt erstmal positiv, muss ich sagen, mit der Personalie Lars Konetka, und was dann dabei rauskommt, das sehen wir dann in ein paar Monaten.
Am 2. Juli geht's wieder los, dann Trainingslager in Österreich Mitte Juli, ich glaube am 16. geht es los, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, also relativ spät, wenn die Österreicher ins WM-Finale kommen. Dann würde Lars Konetka wahrscheinlich noch etwas später dazu stoßen. Aber ob es wirklich so weit kommt für die von da drüben, ja, mal schauen. Ne?
Wolltest du was sagen? Von da drüben. Lars, ich habe die Österreicher schon mal so bezeichnet als die von da drüben.
Von mir jetzt.
Ja, vielleicht ist das der noch nicht untergebrachte Hinweis.
Ja, ja.
Nee.
Ich glaube, das war einfach die Hartmannsche Matschbirne.
Ja, ich kann langsam auch nicht mehr.
Ich war gedanklich noch bei der neuen zweiten Liga.
Ja, okay, die haben wir jetzt noch.
Weil Tobi ja gerade gesagt hat, da wird es natürlich drauf ankommen, dass schnellstmöglich Punkte eingefahren werden, dass es schnellstmöglich gut läuft. Da kommen jetzt mit Osnabrück und Cottbus 2 Aufsteiger mit viel Euphorie. Mhm. Bin gespannt, wie die sich positionieren. Ich fand ja, dieses Jahr hattest du lange nicht das klassische Kellerteam.
Ja.
wobei Dresden in der Hinrunde ja als abgeschlagen galt, dann plötzlich an Eintracht kometenhaft vorbeigezischt ist und sich Münster da hinten eingenistet hat mit einem irrwitzigen Trainerwechsel.
Ja,
also damit haben sie es ja gefühlt zementiert.
Allerdings es gab ja dieses Jahr auch einen Trainer, der beide direkte Absteiger trainiert hat und sein Name ist Ende. Ja. Aber egal.
Ja, vielleicht hätte Münster einfach Markus Anfang holen sollen. St. Pauli kommt runter, Heidenheim kommt runter, Elversberg geht hoch, Schalke geht hoch. Wir verlieren eine Scheißtour und gewinnen eine andere Scheißtour dazu.
Aber da pennen wir doch vor bei Michi Schiele.
Der ja noch Aufstiegsspiele zu gehen hat.
Ja.
Also da drückt mal die Daumen.
Gegen Lok.
Michi.
Dann gibt's noch zwei offene Positionen. Entweder Wolfsburg oder Paderborn. Und Essen oder Fürth.
So. Gibt auf jeden Fall, na gut, Wolfsburg wird's irgendwie schaffen. Da muss man, glaube ich, von ausgehen, weil die Qualität einfach zu hoch ist. Und dann gibt's in der nächsten Saison gar nicht dieses eine große Team, vielleicht, dass es die letzten Jahre immer mal gab mit Schalke, mit zwischendrin Stuttgart, Werder, Köln, wer auch immer dabei war.
Hamburg.
Und ja, da ist dann wieder sehr viel drin, sehr viel Ausgeglichenheit wahrscheinlich. Und Rot-Weiß-Essen gegen Greuther Fürth würde ich jetzt auch eher auf Fürth tippen, aufgrund der Qualität und aufgrund dieses hohen Sieges, den sie jetzt da errungen haben.
Um zurück zur Eintracht zu kommen, Platz 15 ist nicht mehr gestattet.
Nee, genau. Das erlauben wir jetzt.
Vorsichtig!
Wir bitten darum, weil einmal hat diese eine Bitte auch funktioniert. Wir bitten darum, dass nächstes Jahr einfach eine ruhige Platz-11-Saison mal herauskommt. Da wäre doch mal was. Aber wir wissen doch, was passiert, oder?
Profitopf, DFB-Pokal.
Ach, hör auf, ey. Komm, wir doch jetzt damit
noch. Ja, wieder mit Sonderwünschen.
Ja. Gut, also. Einiges durchgesprochen. Wir verabschieden uns für ein paar Monate von Tobi Feuerhahn. Geht jetzt in die Elternzeit, verpasst die nächsten, was, dreieinhalb Monate?
Drei Monate.
Wir versuchen, dich bestmöglich zu ersetzen, was natürlich nicht geht. 1:1 geht das nicht, das kann man nicht mal im Kollektiv auffangen.
Ich glaube, so viele Wortspiele fallen uns beiden zusammen nicht ein.
Nee.
Und bildhafte Vergleiche. Bussi hat schon gesagt, wie soll er ohne diese schönen Bilder auskommen?
Ja.
Wir werden dich auf jeden Fall vermissen in der Zeit.
Ja, danke. Ich werde es auch vermissen, aber ich komme ja bald wieder.
Viel Spaß mit deinen Mädels. Und euch auch viel Spaß.
Ciao, ciao.